Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen.
Willkommen bei Kompass on Air, dem Business-Podcast der Kompass-Gruppe. Mein Name ist Laura Drechsler. Was genau ist eigentlich Geldwäsche? Und warum betrifft das längst nicht mehr nur Banken und Finanzdienstleister? Wie gelingt es Unternehmen heute, verschärfte Sorgfalts- und Meldepflichten umzusetzen, ohne dabei im Bürokratiedschungel unterzugehen? Und welche Rolle spielen dabei Datenqualität und künstliche Intelligenz? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kompass on Air, dem Business-Podcast der Kompass-Gruppe. Heute geht es um Geldwäscheprävention und aktuelle Regulatorik im Spannungsfeld von Recht, Daten und Technologie. Was es heutzutage braucht, damit Unternehmen ihre Geldwäscheprävention in der Praxis meistern und welche Herausforderungen damit einhergehen, besprechen wir gemeinsam mit unseren heutigen Gästen. Frau Dr. Bettina Hörtner ist Rechtsanwältin und Expertin für nationales und internationales Finanzmarktaufsichtsrecht. Und Klaus Heidenreich, bei uns in der Kompass-Gruppe für den Bereich Business Development zuständig. Es freut mich, Sie beide heute begrüßen zu dürfen.
Dankeschön.
Hallo Laura, danke.
Ja, ich würde sagen, wir starten gleich direkt in das Thema, Frau Dr. Hörtner, wenn wir von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung reden. Worüber sprechen wir dann eigentlich?
Also grundsätzlich ist Geldwäsche ein Prozess, mit dem illegal erworbenes Vermögen in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust wird, um den kriminellen Ursprung dieser Vermögenswerte zu verschleiern. Terrorismusfinanzierung hat einen anderen Fokus. Hier geht es um das Bereitstellen von legalen Vermögenswerten zur Verwendung für terroristische Aktivitäten. Das heißt, hier kommt es auf die Richtung, wohin das Geld fließt, an.
Die EU will natürlich gegen solche Straftaten vorgehen im Rahmen von regulatorischen Geldwäscherichtlinien. Frau Dr. Hörtner, welche gelten denn derzeit in der EU oder insbesondere in Österreich?
Also es gibt ein breites Regulatorium, das in Österreich gilt, vorrangig dominiert durch Unionsrecht. Hier ist die 4. und 5. Geldwäscherichtlinie zu erwähnen, die durch das Finanzmarktgeldwäschegesetz in Österreich in nationales Recht umgesetzt wurde. Daneben gibt es auch noch Auslegung durch die FMA mittels Rundschreiben, die als Guidance für die Marktteilnehmer dienen sollen. Zukünftig wird sich aufgrund des AML-Pakets der EU, das Ihnen vielleicht schon bekannt ist, insofern vieles ändern, als es hier zu einer Harmonisierung kommt. Instrumente hierbei sind die 6. Geldwäscherichtlinie, die AML-Verordnung und eine Verordnung, mit der eine neue Behörde, nämlich die AMLA, errichtet wird. Die AMLA wird künftig für die unmittelbare Überwachung der größeren und wichtigeren Verpflichteten in Europa zuständig sein und die Koordination der nationalen Aufsichtsbehörden, die weiterhin für kleinere Institute zur Beaufsichtigung berufen ist, vornehmen. Auch wird die AMLA, und das ist ein aus meiner Sicht sehr wichtiger Aspekt, auch Auslegungshinweise erlassen, die ähnlich wie die Rundschreiben der FMA zu betrachten sind, aber auch Verbindlichkeit haben.
Kann denn die AMLA in Zukunft dafür sorgen, dass solche EU-weiten einheitlichen Aufsichtsstandards etabliert werden?
Die AMLA wird, wie vorhin schon angesprochen, Auslegungshinweise, sogenannte Regulatory Technical Standards, RTS, erarbeiten, die verbindlich sind und ein zentraler Mechanismus zur Vereinheitlichung der Aufsichtsstandard in der EU sein sollen. Derzeit befinden sich 4 dieser RTS im Entwurf. Das heißt, es steht noch nicht fest, wie das in letzter Konsequenz ausgestaltet wird. Und es wird auch noch weitere geben, bei denen noch nicht einmal ein Entwurf vorliegt. Wichtig ist in diesem AML-Paket, dass es darauf abzielt, eine einheitliche Vorgehensweise und Aufsichtsstandards im Rahmen der Geldwäscheprävention auf europäischer Ebene sicherzustellen. Wichtig wird auch sein, dass diese Vorgaben in den einzelnen Mitgliedstaaten rechtzeitig umgesetzt werden.
Sie haben es vorhin bereits angesprochen, zwei wichtige neue Regelwerke stehen derzeit im Fokus, also zum einen die 6. Geldwäscherichtlinie und die AML-Verordnung. Frau Dr. Hörtner, wie unterscheiden sich die voneinander?
Also die 6. Geldwäscherichtlinie ist aufgrund ihres Richtliniencharakters in jedem der Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen durch eine eigene gesetzliche Regelung. Hier gibt es einen gewissen Umsetzungsspielraum und oftmals auch bei Richtlinien im Nachhinein Überprüfungen, auch durch den Europäischen Gerichtshof, ob die nationale Umsetzung der Richtlinie entspricht. Im Gegensatz dazu ist die AML-Verordnung eine verbindliche Verordnung, die in allen Mitgliedstaaten ohne zuvorigen Umsetzungsakt anzuwenden ist. Das heißt, da ist sofort eine unmittelbare praktische Auswirkung gegeben. Die Änderungen inhaltlicher Art bei den Pflichten sind nicht überall sehr wesentlich, aber es wird zum Beispiel verstärkt auf Kryptoanbieter und risikobehaftete Branchen wie zum Beispiel Fußballclubs eingegangen, die neue Pflichten erhalten. Fußballsektor ist insofern anfällig für Missbrauch, weil hier hohe Geldströme vor allem im Rahmen von Spielertransfers stattfinden, die teilweise unter Einbindung komplexer Gesellschaftsstrukturen durchgeführt werden. Und gerade bei solchen Strukturen ist oftmals die Nachverfolgung der Zahlungsströme schwierig.
Ich sehe, hier werden einige Regulierungen noch auf uns zukommen. Aber wie sieht das jetzt alles in der Praxis aus? Frau Dr. Hörtner, welche Branchen sind denn derzeit von erhöhten Sorgfaltspflichten besonders betroffen?
Also Vorreiter auf sektorieller Art ist sicher der Finanzmarkt. Der ist am stärksten betroffen, weil durch Konten jegliche Transaktionen und Geldströme, die nicht bar erfolgen, durchgeführt werden. Verstärkt wird künftig auch Augenmerk gelegt auf Kryptodienstleister, weil hier die Transparenz geringer ist und man versucht, auch hier entsprechende Maßnahmen zu setzen, um eine Verbesserung zu schaffen. Es gibt aber auch beispielsweise Juweliere, Kunsthändler, Immobilienmakler, die ebenfalls den Geldwäschebestimmungen unterliegen. Aber da ist die Umsetzung insofern anders, als die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen nicht in der gleichen Schärfe wie am Finanzmarkt erfolgt.
Praxis wird dann doch oft anders gelebt als jetzt zum Beispiel im Bereich Kunstgewerbe. Wir kennen das, es ist oft sehr anonym, Auktionen, diskret über irgendwelche Privatstiftungen. Wie kann denn hier Transparenz geschaffen werden?
Es gibt bereits jetzt die Vorgaben, durch die Erhebung des wirtschaftlichen Eigentümers und der Einbindung des wirtschaftlichen Eigentümerregistergesetzes, zu welchen Meldungen zu erstatten sind, zu benutzen. Es ist aber hier naturgemäß eine Grenze gegeben, dass da dieses Register nicht wirklich ins Ausland schauen kann. Das heißt, hier sind Grenzen gesetzt, wiewohl auch in den anderen Mitgliedstaaten entsprechende Register vorhanden sind. Zugriff ist aber noch nicht überall im gleichen Ausmaß von allen Ländern sichergestellt. Es besteht grundsätzlich auch für Kunsthandel und Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, Geldwäschevorgaben. Hier ist insbesondere auch zu erwähnen, dass ab einer Bargeldtransaktion in Höhe von 10.000 Euro auch Identifikationen stattzufinden haben. Aus der Praxis möchte ich hier noch erwähnen, dass dies natürlich beispielsweise durch die Teilung des Betrages sehr leicht umgehen.
Sehen Sie denn da jetzt zum Beispiel insbesondere für kleinere Unternehmen Herausforderungen, wenn es um Präventionsvorgaben geht?
Also kleinere Unternehmen haben natürlich das Thema, dass sie oftmals keine spezialisierte Person im Unternehmen haben. Das heißt, hier wird es vielfach darauf ankommen, dass im Gesamtgefüge des Unternehmens gemeinsam sichergestellt wird, dass diese Vorgaben eingehalten werden. Auch wenn sie keine entsprechenden Compliance-Abteilungen oder spezialisierte Rechtsabteilungen haben. Das heißt, hier muss man einen pragmatischen Ansatz suchen, indem man versucht, die Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren und so die entsprechenden Vorgaben einzuhalten. Ich denke hier an Schulungen, ich denke hier an den Austausch in der Branche, wo man Erfahrungen sammelt und auch möglicherweise gemeinsame Festsetzungen trifft, wie vorzugehen ist. Und da kann man sicher auch auf diese Art und Weise entsprechende Präventionsmaßnahmen setzen.
Klaus, du sprichst mit vielen Unternehmen unterschiedlichster Bereiche. Wo merkst denn du besonders stark, dass der Bedarf an Unterstützung bei der Geldwäscheprävention wächst?
Ja, wir haben eine klare Tendenz. Also aufgrund der aktuellen Verfahrensregeln unterstützen wir nun vermehrt auch kleinere, mittlere Unternehmen wie Finanzdienstleister, Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater, welche im Zuge der Onboarding-Prozesse ihre Neukunden gemäß der behördlich vorgegebenen Compliance-Prüfungen ebenso nachvollziehbar durchzuführen zu prüfen haben, klarerweise. Und wir servicieren aber auch durchaus klassische Mittelstandsunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen im Zuge zum Beispiel ihrer Import- und Exporttätigkeiten betreffend Sanktionsprüfungen, welche sich aber bekannterweise ja nicht nur auf Personen und Unternehmen beziehen, sondern auch auf Güter, also Stichwort Dual Use und weitere sektorale Geschäftsverbote halt im aktuellen Zusammenhang zum Beispiel wie beim Russlandbezug.
Frau Dr. Hörtner, Sie haben vorhin angesprochen, der wichtigste Schritt ist grundsätzlich oft die Offenlegung von wirtschaftlichen Eigentümern. Warum gelten denn diese, insbesondere jetzt natürlich im Zusammenhang mit komplexen Unternehmensstrukturen, als besonders risikoreich im Kontext der Geldwäscheprävention?
Das Problem, das wir hier sehen, ist, dass oftmals bei komplexen Unternehmensstrukturen Gesellschaften auf die ganze Welt verteilt sind und dort unterschiedliche Vorgaben herrschen, was die Registrierung, die Beaufsichtigung und das Management so einer Gesellschaft betrifft. Das heißt, hier sind oftmals Datengrenzen gegeben oder aber, wenn man erkennt, dass die Errichtung in manchen Ländern sehr einfach ist, würde das nicht den Unabhängigkeitsstandards, die bei der Ermittlung eines wirtschaftlichen Eigentümers gegeben sind, entsprechen können. Das heißt, es ist wichtig, dass man die gesamte Beteiligungsstruktur durchleuchtet und bei einer Beteiligungshöhe von 25% indirektes und direktes wirtschaftliches Eigentum erhebt. Aber es kann oftmals umständlich sein, bis man für jede Ebene in der Struktur entsprechende Nachweise hat. Und was hier auch oftmals ein Thema ist, dass das in manchen Ländern unterschiedlich lange dauert und demgemäß die Aktualität der Unterlagen nicht immer gleichzeitig für alle Ebenen gegeben ist. Wichtig ist auch bei dem, wenn ich jetzt an ein konkretes Beispiel denke, wenn Sie eine Offshore-Struktur haben, ist es im ersten Schritt besonders wichtig, einmal die gesamte Struktur zu erheben und dann zu schauen, wie man zu den entsprechenden Informationen kommt, welche verlässlichen Quellen es gibt. Und das ist auch ein Aspekt, der im künftigen AML-Regime auf EU-Ebene verstärkt wird, wo man insofern mehr gefordert ist, als die Datenqualität mehr in den Vordergrund rückt.
Klaus, auch du kennst die Herausforderungen rund um solche Unternehmensverflechtungen. Wie ist da deine Erfahrung dazu?
Ja, wie von Frau Dr. Hörtum schon erwähnt, ist die Harmonisierung der wirtschaftlichen Eigentümerregister auf der europäischen Ebene schon jetzt eine Herausforderung. Und die inhaltlichen Angaben variieren und verursachen, wie gesagt, eigentlich aufwendige und zum Teil manuelle Recherchearbeiten. Hinzu kommt eigentlich noch, dass die unterschiedlichsten Gesellschaftsformen, meines Wissens auch, Frau Dr. Hörtner, Sie müssen mir nur korrigieren notfalls, dazu beitragen, dass die wirtschaftlichen Eigentümer im Grunde bei bestimmten Rechtsformen nicht über die Eigentümerkette allein ermittelt werden können. Und hier sind eben zusätzliche Informationen über Gewinnbeteiligungen und Gesellschafterverträgen vonnöten, die über bestimmte Register zwar eingesehen werden können, aber auf internationalen Ebenen oft gar nicht vorhanden sind eigentlich. Also wir tragen der Sache ein bisschen Rechnung oder als Basis heute mit unserem Organigramm-Tool, das eine übersichtliche Darstellung eben von Eigentümer- und Beteiligungsstrukturen per Mausklick ermöglicht, gewährleistet. Dabei sind eben alle Beteiligungsarten und Anteile der Gesellschaft auf einen Blick ersichtlich und es werden selbst weitestgehend intransparente Beteiligungsstrukturen nachvollziehbar visualisiert. Zusätzlich haben wir zum Beispiel auch noch ein Personenorganigramm, das die Beteiligung aus Sicht einer natürlichen Person eben und deren Kontrollausübung darstellt, also bis hin zum wirtschaftlichen Eigentum, also wo man dann im Endeffekt auch schön die Prozentsätze auswählen kann, also Prozentsätze der Anteile und die Visualisierung dann dementsprechend erfolgt.
Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen, was jetzt gerade in Bezug zu Organigrammen, wie das funktionieren kann?
Wie es funktionieren kann, also wie gesagt, wir Compass, der Mehrwert unserer Datenbank ist ja im Endeffekt, dass wir eigentlich die bekannten Eigentümerstrukturen oder die Eigentümerstrukturen zusammenführen, die halt in den einzelnen öffentlichen Registern nicht vorhanden sind. Und dadurch auch im Endeffekt die prozentuellen Anteile ermitteln können oder halt eben auch die Darstellung der Kapitalanlagen gewährleisten. Und das halt eben, wie gesagt, durchgängig bis auf die oberste Eigentümerebene.
Frau Dr. Hörtner, was gäbe es jetzt für rechtliche Konsequenzen, wenn der wirtschaftliche Eigentümer nicht festgestellt werden kann?
Also grundsätzlich hat jedes verpflichtete Kreditinstitut die Verpflichtung, beim Onboarding eines Kunden den wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen und zu überprüfen. Hier muss man die gesamte Eigentumskette dokumentieren, und zwar mit Dokumenten, die nicht älter als 6 Wochen sind. Sollte jetzt die FMA bei einer Prüfung feststellen, dass dies nicht gemacht wurde oder aber eine risikobasierte Aktualisierung dieser Unterlagen, was bei Hochrisikokunden jedes Jahr wäre, nicht durchgeführt sein, so würde in einem Prüfbericht ein Verdacht auf Gesetzesverletzung geäußert werden und in weiterer Folge ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet werden, das zu Strafen führen kann, die auch in Millionenhöhe oder ein paar hunderttausend Euro je nach Komplexität und je nach Gravität des Fehlers sein können.
Sie haben gerade Hochrisikokunden angesprochen, dass die quasi jährlich geprüft werden müssen. Gibt es da auch engere Intervalle?
Also grundsätzlich ist die Vorstellung der FMA in ihrem Sorgfaltspflichtenrundschreiben, Hochrisikokunden sind einmal im Jahr zu aktualisieren, wobei hier aber insofern keine Grace Period ist, als auch beispielsweise schon ein Überschreiten von 2-3 Monaten ein Verstoß wäre. Das heißt, jedes Unternehmen muss rechtzeitig damit anfangen, die Dokumente einzusammeln und Aktualisierungshandlungen zu setzen, um dann innerhalb dieses Jahres damit fertig zu sein.
Hätte hier jetzt eine Verdachtsmeldung vor Strafen geschützt?
Eine Verdachtsmeldung ist insofern ein anderes Instrument, als es hier darum geht, wenn Sie eine Transaktion nicht plausibilisieren können, wenn Sie einen wirtschaftlichen Eigentümer oder eine Struktur nicht überprüfen können und aus diesem Grund einen Verdacht für Geldwäsche haben oder dass da etwas nicht stimmt, dann würde man die Verdachtsmeldung erstatten. Diese Verdachtsmeldung ist unverzüglich zu erstatten. Und wenn man sie nicht macht, ist das auch ein Gesetzesverstoß und ein Verwaltungsstraftatbestand. Ein Schutz ist eine Verdachtsmeldung, wenn ich den wirtschaftlichen Eigentümer nicht erhebe, in dem Sinn eigentlich nicht.
Im Zuge der AML-Verordnung wird sich jetzt auch betreffend wirtschaftlichen Berechtigten einiges ändern. Frau Dr. Hörtner, können Sie uns da kurz zusammenfassen, was sich da ändern wird?
Also mal als Einstieg gesagt, es wird jedenfalls strenger. Es wird klarere Kriterien geben, wer als wirtschaftlich Berechtigter gilt, und das wird dann EU-weit anzuwenden sein. Ein interessanter Aspekt ist hier, dass man sich verstärkt um den Kontrolltatbestand wird kümmern müssen. Das heißt, nicht unbedingt nur auf Beteiligung und Stimmrecht fokussieren, sondern auch, ob es Syndikatsverträge gibt und Ähnliches. Damit soll auch bei solchen Strukturen und Treuhandschaften mehr Transparenz geschaffen werden und die Wahrscheinlichkeit, dass der wirtschaftliche Eigentümer überall korrekt ermittelt wird, gesteigert werden. Es wird auch den Schwellenwert von 25% geben, wo man jedenfalls ein wirtschaftliches Eigentum wird annehmen müssen. Und das ist auch etwas, was dann einheitlich gehandhabt wird und demgemäß auch zu mehr Transparenz beiträgt. Und diese 25% gelten dann auf jeder Ebene in der Struktur.
Ja, wir wären nicht hier bei Compass on Air, wenn wir nicht auch über Daten und neue Technologien sprechen. Ein zentrales Thema hier im Zuge der Geldwäscheprävention ist die Qualität der Daten. Frau Dr. Hörtner, was passiert, wenn Unternehmen ihre Kundendaten nicht ordnungsgemäß pflegen?
Also das Problem hier ist, dass man wahrscheinlich keine korrekte Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers wird durchführen können, weil auch der Zugang der Behörden und zuständigen Gerichte jener ist, dass ein privater Vertrag nicht einen verfügbaren Registerauszug und öffentlich verfügbaren Auszug ersetzen kann. Also jeglicher öffentliche Auszug hat Vorrang vor privaten Verträgen. Und demgemäß muss man auch hier entsprechende Datenqualität sicherstellen, Zugriffsmöglichkeiten haben. Und wenn das nicht ist, hat man letztendlich, wie schon vorhin angesprochen, möglicherweise auch einen Gesetzesverstoß, weil die Ermittlung nicht korrekt erfolgt ist. Das heißt, und vielleicht noch zu ergänzen, in den neuen Vorgaben wird jetzt auch verstärkt über Datenqualität, sichere Quelle gesprochen. Das heißt, hier werden die Anforderungen, welche Dokumente herangezogen werden können, erhöht.
Klaus, wie kann denn in der Praxis gegen eine solche fehlerhafte Datenqualität entgegengewirkt werden?
Ja, Laura, da darf ich oder muss ich jetzt natürlich uns oder Compass ins Spiel bringen, keine Frage. Also wir sind ja eigentlich auch Datendrehscheibe, Middleware bei unseren Kunden mit mehr als 30 integrierten Quellregistern. Es werden im Endeffekt aber trotzdem alle Daten durch unsere eigene Redaktion, aber natürlich auch IT-gestützt mit jeder Menge Tools dazu, laufend geprüft. Finale Freigabe obliegt natürlich immer den Kolleginnen und Mitarbeiterinnen aus der Redaktion. So gibt es zum Beispiel eben unterschiedliche oder falsche Schreibweisen von Personen aus den Registern oder die Vertretungsbefugnisse, die zum Beispiel heute in 8000 unterschiedlichen Ausprägungen verfügbar sind. Das heißt, es macht eine IT-gestützte Verarbeitung unmöglich, dass wir zum Beispiel dementsprechend auch optimieren, sei es aber auch fehlerhafte Bilanzen, fehlende oder nicht mehr aktuelle Adressen oder gar nicht mehr existierende Eigentümer. Leider Gottes, auch diese Fälle haben wir. Aber eine ganz wichtige Rolle spielt dabei auch die tagesaktuelle Integration zum Beispiel von Insolvenzen, Scheinunternehmern aus dem Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz heraus, aber natürlich auch Änderungsmeldungen aus dem Firmenbuch und dem Grundbuch oder dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer. Ergänzt werden unsere Services ja mittlerweile auch durch die Integration einer internationalen Datenbasis in Bezug auf Sanktionslisten politisch exponierte Personen, die wir laufend mit abgleichen. Und durch diese integrativen Prozesse erhöhen wir eigentlich die Datenqualität hochgradig, kann man stolz sagen. Und es bestehen eigentlich verlässliche tagesaktuelle Informationen für KYC-Prüfungen.
Neue digitale Technologien priorisieren vor allem das sogenannte Data-Pooling. Also wenn Datensätze aus diversen Quellen zusammengebracht werden. Frau Dr. Hörtner, worin sehen Sie hier die Vorteile?
Also die Vorteile sehe ich insbesondere darin, dass beispielsweise, wenn ich eben, wie vorhin schon angesprochen, Schwierigkeiten habe, aus einzelnen Ländern Informationen zu bekommen, dass ich unterschiedliche Datenbanken zusammenfügen kann und so zu einer Gesamtinformation und zu einem Gesamtbild kommen kann, das mir dann ermöglicht, meine Vorgaben entsprechend einzuhalten. Also das wird sicher, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen strenger werden, wichtiger werden, weil ich sicherstellen muss, alles zu berücksichtigen und alle Quellen anzuzapfen, sozusagen, um entsprechend korrekte Informationen am Ende des Tages zu haben.
Klaus, wie ist deine Meinung zum Thema Data Pooling?
Ja, du, technologisch für uns das Thema seit Jahren schlechthin in Wirklichkeit. Wir sprechen ja über den Wirtschaftskompass unterschiedlichste Datenquellen und Register an, wie anfänglich schon erwähnt, mit ca. 30 externen Quellen oder darüber schon. Führen die Daten aber natürlich auch unter Berücksichtigung aller DSGVO-relevanten Vorgaben nachvollziehbar zusammen, aber auch individuell angepasst den jeweiligen Kundenanforderungen. Und wie gesagt, im Endeffekt gewährleisten wir somit eine weitestgehende 360-Grad-Sicht auf natürlich an juristische Personen und über deren aktive und ehemalige Tätigkeiten, Eigentümerschaften, Beteiligungen, betriebswirtschaftliche Kennzahlen bis hin zu Compliance-relevanten Themen gemäß den Prüfvorgaben der Behörden.
Du hast vorhin gerade erwähnt, dass wir im Wirtschaftskompass auch internationale Daten führen. Wie siehst du die Relevanz von einer länderübergreifenden Dateninfrastruktur?
Ah, sehr wichtig für uns mittlerweile. 2025 steht bei Compass für die Integration internationaler Daten, um KYC-Prozesse, also Know Your Customer-Prozesse über die Wirtschaftskompass-Anwendungen auf Basis unserer bekannten Qualität optimal und endlich durchgängig unterstützen zu können. Also wesentliches Ziel ist natürlich die durchgängige Abbildung unsere Eigentümerstrukturen auf internationalen Basis, ebenso unter Zuhilfenahme internationaler Anbieter und Register, als verlässlicher Quellennachweis im Sinne der Urkundentreue.
In Zukunft wird sicher vieles automatisierter, vernetzter ablaufen. Welche Rolle spielen denn APIs, also sogenannte Schnittstellen, dabei für eine zukunftsfähige Compliance-Infrastruktur vielleicht?
Selbstverständlich, ja. Ja, Vorteile der nahtlosen Integration in Unternehmensprozesse oder Vereinfachung von manuellen Arbeitsabläufen liegen natürlich auf der Hand, ebenso die Vermeidung von Fehlerquellen. Wenn alle Datenquellen in einem durchgängigen Prozess zur Verfügung stehen und keine manuellen Absprünge zum Beispiel in Drittsysteme vonnöten sind. Also unsere APIs werden jetzt schon von, ich habe es jetzt mal durchzählen lassen, von über 30.000 Anwendern in Österreich mittlerweile genutzt und werden in Zukunft bestimmt noch wichtiger, um Handelsregister, PEP-Listen, Sanktionslisten in Echtzeit und mittels Tagesaktualität zu liefern, zu prüfen.
Ja, wenn wir von Automatisierung sprechen, ist natürlich das Thema KI nicht weit entfernt. Frau Dr. Hörtner, welche Rolle kann denn künftig künstliche Intelligenz bei der Aufdeckung und Vermeidung von Geldwäsche spielen?
Künftig und auch zu einem Teil heute wird man verstärkt spezifische Transaktionsmuster, Auffälligkeiten beim Kunden schneller erkennen können, man wird Wiederholungen erkennen können, man wird auch Tendenzen in möglichen betrügerischen oder Geldwäscheaktivitäten erkennen können und dann vorzeitig darauf reagieren können, weil ja derartige KI-Anwendungen auch in der Lage sind, eine sehr große Datenmenge relativ kurzfristig effizient zu analysieren und daher sehr schnell ein Bild zu geben, wo man dann auf gesicherter Basis entscheiden kann, ob Veränderungen oder Handlungen im Rahmen der Überprüfung stattfinden müssen. Es wird auch dazu führen, dass natürlich Bearbeitungen schneller gehen und die Fehlerquote, die bei menschlichen Aktivitäten passieren können, vermieden werden.
Mhm. Klaus, wie siehst du das Thema Compliance und AI?
Ja, wir beschäftigen uns schon eben seit einigen Jahren mit dem Thema AI und haben diese intern schon in Teilbereichen bereits eigentlich implementiert. Also mittlerweile unterstützt uns die KI zu unserem internen Projektthema Entitätenmanagement. Was steckt dahinter? Das Entitätenmanagement gewährleistet die automatisierte Prüfung, Identifikation und Zusammenführung von natürlichen Personen. Verursacht in Wirklichkeit eigentlich aufgrund nicht normierter Schreibweisen in den einzelnen Registern. Man kann sich das vielleicht ein bisschen konkreter vorstellen. Fiktives Beispiel. Klaus Heidenreich wird im Firmenbuch mit Klaus Ferdinand Heidenreich geführt, zum Beispiel im Gewerberegister nur mit Klaus Heidenreich und im schlimmsten Fall kommt noch ein Dreher im Geburtsdatum dazu oder auch zum Beispiel wird der Heidenreich statt EI mit AI geschrieben. Und unsere KI, wie gesagt, erkennt es mittlerweile schon ganz gut und schafft eigentlich für die Redaktion eine vernünftige Grundlage, um eben diese Personen wieder zusammenzuführen, also sprich in eine echte Person. Und wie gesagt, für die korrekte Zusammenlegung und Abbildung dieser Informationen wird KI die Basis eigentlich schon heute zur eindeutigen und nachvollziehbaren Prüfung von Personen.
Ja, abschließend würde ich gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Frau Dr. Hörtner, wie wird sich das Spannungsfeld Regulatorik und Praxis künftig entwickeln?
Ich glaube, hier sind zwei Aspekte zu beachten. Einerseits werden die Anforderungen strenger, das heißt, die Verpflichteten müssen mehr tun. Auf der anderen Seite wird man aber durch die technologischen Entwicklungen mehr Hilfestellung bei diesem Tun haben. Der zweite Aspekt ist, dass durch dieses neue Geldwäscheregime auf internationaler Ebene eine Harmonisierung stattfinden wird und demgemäß auch Goldplating, wo man in manchen Ländern meint, Vorreiter sein zu müssen und besonders strenge Anforderungen zu stellen, wird sich mehr aufhören. Ich gehe aber davon aus, das wird noch eine Zeit lang insofern dauern, als sich erst herauskristallisieren wird, wie auch der Austausch der Anforderungen und Beurteilungen bei konkreten Sachverhalten auf Basis der einheitlichen Vorgaben in den einzelnen Mitgliedstaaten erfolgt. Also das wird noch ein Entwicklungsprozess sein, da wird man auch schauen müssen, wie die Behörden sich untereinander austauschen, um sicherzustellen, dass ein Sachverhalt in jedem Mitgliedstaat gleich beurteilt wird.
Eine letzte Frage noch an dich, Klaus. Wenn wir jetzt ein Jahr vorspulen könnten, was wird sich dann in Bezug auf Workflows und Datenintegration im Wirtschaftskompass ändern?
Ja, spannend auch die Frage, wie sich das in Zukunft auf EU-Ebene ändert mit den diversen heterogenen Systemen. Aber zurück zu uns, also was ist der Plan fürs nächste Jahr? Also neben der Bereitstellung internationaler Unternehmensinformationen auch die Verfügbarkeit des Wirtschaftskompass in englischer Sprache, also zu den internationalen.
Sehr gut.
Danke. Zu den internationalen Daten gehört auch ein internationales User-Interface auf alle Fälle. Aber wie gesagt, die Ideen übers Jahr hinaus geblickt, so ein Blick in die Zukunft vielleicht auch. Also die Ideenpalette zu KI-Anwendungen wächst in unseren Teams jeden Tag. Wir haben da eigene Workgroups, die sich damit beschäftigen und sehen natürlich jetzt ein bisschen längerfristig viele Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel eben einfaches Prompting über eine simple Oberfläche im Wirtschaftskompass, die dann auch im Grunde die schnelle und punktgenaue Anzeige der gewünschten Informationen gewährleistet. Individuell steuerbare Monitoring-Funktionen, also welche Informationen interessieren mich wirklich, sei es nur Gesellschaftsänderung oder Änderung im wirtschaftlichen Eigentümeranteil zum Beispiel. Oder auch nur die Bilanzeinreichung. Ja, also dass man eigentlich quasi diese Flut an Informationen zukünftig ein bisschen besser verwalten, managen kann, die eigentlich ja täglich von uns geliefert wird letztendlich. Weitere Ideen gibt es auch noch, wie gesagt, KI-gestützte Auswertungen unter Berücksichtigung neuer Quellsysteme, wie zum Beispiel eben die Integration von Pressemeldungen, was ganz ein wesentlicher Bestandteil sein wird in den nächsten Jahren, eben zu Unternehmen, Personen und auch deren wirtschaftliche Entwicklungen, aber natürlich auch im Zusammenhang mit den laufenden Anpassungen an die Compliance-Regulatoren, welche vermutlich zukünftig noch komplexer ausfallen werden und wir vielleicht auch Frau Dr. Hörtner wieder mal begrüßen dürfen bei uns, oder?
Ja, gerne.
Für ein Update.
Danke vielmals.
Ja, regulatorisch steht uns also eigentlich noch einiges bevor. Von der neuen AML-Verordnung über verschärfte Geldwäscherichtlinien bis hin zur geplanten europäischen Aufsichtsbehörde AMLA. Ich konnte für mich heute auf jeden Fall mitnehmen, wie sehr Technologie und Regulierung inzwischen zusammenspielen und wie wichtig es ist, dass man nicht nur die entsprechenden Kundendaten einholt, sondern diese natürlich auch laufend pflegt. Interessant finde ich auch das Thema internationale Daten, wie es da weitergeht und natürlich auch die Verwendung von KI im Bereich Compliance und KYC. Frau Dr. Hörtner, Klaus, danke für die spannenden Einblicke und praxisnahen Perspektiven.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne, danke für die Aufnahme in den Club.
Und für die Einladung. Danke vielmals. Ja.
Sehr gerne. Natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschalten haben. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, denn die nächste Folge wird auch sehr spannend, diesmal zum Thema Compliance und AI. Ich bin Laura Drechsler, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Kompass on Air, der Business-Podcast der Kompass-Gruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles zu den Inhalten dieses Formats sowie Informationen zur Kompass-Gruppe finden Sie auf www.kompass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.